die andere. Eins ums andere ganz liebevoll und sanft aufzeigt, bis ich selber so weit gewesen bin, dass ich wie ich konnte Ja sagen dazu und mein Leben hat sich verändert. Wir haben dann als Kirche, als Gemeinde, eine neue Gemeinde gegründet, damals in Österreich, in Dornbirn. Wir sind jeden Sonntagabend als Jugendgruppe oder ein paar von der Jugendgruppe sind wir über die Grenze gefahren und haben in Dornbirn geholfen im Gottesdienst. Wir haben uns die gleiche Predigt nochmal angelassen, die wir am Morgen schon angelassen haben, von unserem Pastor, von Gust, und sind mit ihm über und haben mit Gitarren und meistens mit Gitarren den Lobpreis gestaltet. Wir haben versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wir haben Strasseneinsätze gemacht in dieser Stadt in Dornbirn und es sind Leute zum Glauben gekommen. Und die Ersten, die zum Glauben gekommen sind, das sind langhaarige, bekiffte Hippies gewesen, mit zerrissenen Jeans und Käsefüßen. So wie ich einer war. Und an einem Sonntagabend bin ich unten in dieser Gemeinde gesessen, im Gottesdienst. Und die verschlissenen Typen sind im Gottesdienst auf die Bühne gegangen, im Vorprogramm, und haben einen Jesus-Blues gesungen, vorne auf der Bühne. Und ich bin unten gesessen, in den Zuschauern, dort, wo ihr jetzt sitzt, und habe mich masslos geärgert. Ich habe, im Wallis sagt man, ich habe einen Schwitzohren im Bauch gehabt. Also ein Endzorn. Ich war richtig verrückt gewesen. Und habe so für mich gedacht, das geht einfach nicht. Und ich habe dann den Jörg Wüttrich, er ist als junger Europamissionar, frisch von der Bibelschule, Pastor gewesen in dieser Gemeinde, und ich habe ihn angesprochen und habe ihm gesagt, Jörg, wie kannst du das zulassen? Dass so Typen vorne auf der Bühne stehen, in einer FG. Was macht auch da für eine Falle? Was macht auch da für ein Bild? So Leute mit so Jeans und mit so langen Haaren und das sieht ja aus. Du musst denen sagen, dass sie A, die Haare schneiden müssen, B, Klamotten wechseln müssen und C, dass Blues in der Kirche gar nicht geht. Das ist ein No-Go. Das geht nicht. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ist da passiert? Was ist da passiert, dass jemand, der selber eigentlich so viel Gnade erlebt hat in der Gemeinde, so viel Annahme erlebt hat in der Gemeinde, so viel Gutwill erlebt hat in der Gemeinde, wie kann so jemand plötzlich so ungnädig werden? Die Antwort ist relativ einfach. Ich bin voll in die Falle von einem falschen Evangelium getappt. Genau gleich wie die Galaterchristen. Genauso wie die Judaisten, die jüdischen Christen, die Galater so verunsichert haben, die ihnen gesagt haben, das geht nicht, dass ihr als Heiden könnt mit Jesus leben. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst das Gesetz halten, ihr müsst dranbleiben. Und eine Liste ihnen gegeben haben, das sind die To-Dos, die man muss erfüllen als Christ. Genauso wie die in die Falle von einem falschen Evangelium tappt sind, bin ich das hier auch. Und übrigens, ich bin nicht nur hier, sondern ich bin immer und immer und immer wieder. Und ich merke heute noch manchmal, wie mich das wieder einholt. Gesetzlichkeit. Heute noch. Genauso wie bei den Judaisten ist das Motiv von mir gut gewesen. Glaubt mir, mein Motiv war edel und rein gewesen. Ich wollte, dass die da vorne auf der Bühne stehen, wirklich ganz mit Jesus leben. Ich wollte auch, dass die Leute um mich herum wirklich ganz mit Jesus leben. Völlig, ganz hingegeben. Wir haben vorher gesungen, ich stehe vor dir, hat mich hingegeben. Das war auch mein Wunsch hier. Genauso wie die Galater, die Judaisten da bei den Galater auch hatten. Die haben auch wollen, dass die Galater ganz mit Jesus leben. Das Motiv war gut gewesen, würde ich auch sagen, oder? Ist das richtig, wenn man will, dass andere ganz mit Jesus leben? Ja oder nein? Ja, das ist richtig, oder? Das Motiv war gut gewesen, aber der Weg ist der falsch. Schaut, ich wähle durch Regeln Menschen verändern. Und das ist das, was Gesetzlichkeit versucht. Gesetzlichkeit versucht, durch Regeln Menschen zu verändern. Um das geht es im Galaterbrief. Und das Problem ist, das funktioniert nicht. Und im Text, den wir heute miteinander anschauen, beleuchtet Paulus die Frage und sagt, Regeln verändert nie Menschen, sondern Regeln verändern immer nur das Verhalten. Ist euch das schon aufgefallen? Regeln verändern nie Herzen. Regeln verändern nur das Verhalten. Der Paulus benutzt im Neuen Testament ganz einen speziellen Ausdruck, wenn er unsere menschliche Natur anspricht. Da von uns, wo von Christus getrennt ist. Der Paulus sagt dem das Fleisch. Das ist ein Ausdruck, den es so in der Bibel noch nicht gegeben hat bis zu dem Zeitpunkt. Da ist etwas, was der Paulus implementiert. Mit Fleisch meint er all das, was uns als von Gott getrennte Geschöpfe ausmacht und prägt. Fleisch, da ist all das, was du und ich sind aus uns selber raus. Ohne Christus, ohne Erlösung, ohne Wiedergeburt. Im Galaterbrief, im 5. Kapitel, beschreibt der Paulus, was aus uns selber, aus dieser Trenntheit von Gott raus, was aus dem rauskommt. Und der Paulus nennt diese Sachen und sagt, da, was unsere von Gott trennte Natur aus sich selber hervorbringt, das sind folgende Sachen. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Übrigens, Habsucht bezeichnet der Paulus als Götzendienst. Denkt bei Götzendienst nicht gerade zuerst an irgendwelche Buddha-Statuen, wo man sich vorne niederwirft oder irgendwelche Götzenkult im Alten Testament. Der Paulus sagt, Habsucht ist Götzendienst. Zauberei, Findschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwist, Parteiungen, Niederreihen, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also die Liste ist nicht abgeschlossen. Wir können fortfahren. All das, sagt Paulus, all das bringt unsere menschliche Natur aus sich selber raus. Und jetzt ist es ja nicht so, dass wir diese Sachen wollen. Ich denke, die wenigsten von euch wollen so sein. Und kommen mit Stolz am Sonntagmorgen und sagen, Stolz, ich bin ein Götzendiener. Oder ich bin ein Nieder. Oder ich bin einer, der Zwistereien sagt. Das kann ich gut. So wollen wir ja nicht sein. Die wenigsten Menschen wollen gern so sein. Die meisten Menschen wollen Menschen sein, die Positives von ihnen ausgeht. Die meisten Menschen wollen das. Gläubig oder nicht gläubig. Die meisten Menschen wollen das. Das Problem ist, wir können dem oftmals nicht entfliehen. Das ist das Problem. Und wir spüren das. Wir spüren, dass das in uns innen ist. Und wir können dem nicht entfliehen. Der Paulus hat das selber gekannt. Er hat den Zerriss gekannt. Im Römerbrief, im 7. Kapitel, sagt er, das Gute, was ich tue will, tue ich nicht. Stattdessen tue ich ständig das, was ich eigentlich verabscheue. Was ich eigentlich hasse. So, und das ist der Zerriss, wo wir drin sind. Und in dem Zerriss drin brauchen wir eine Lösung. Weil wir wollen ja gut sein, aber arbeiten es oft nicht. Stattdessen ertappen wir uns dabei, wie wir immer wieder da machen, was wir nicht wollen machen. Also, wie löst man das? Der einfachste Ansatz ist der, dass man sagt, man löst dadurch Regeln. Jede Religion hat den Ansatz. Durch Regeln könntest du dich verändern. Und nach außen hin scheint das oftmals auch zu funktionieren. Aber das Problem ist, was passiert, wenn niemand da ist, der die Regeln überwacht? Was passiert dann? Sagt mir es. Ja, sie sind nutzlos und vor allem, man bricht sie sofort. All die von euch, die Teenager erzogen haben, ihr wisst, von wann ich rede. Ihr natürlich nicht. Andernorts ist das so bei den Teenagern. Bei uns nicht, oder? Die halten immer die Regeln, egal ob wir da sind oder nicht. Eben nicht. Sobald niemand da ist, bricht man die Regeln. Und das zeigt eins. Unser Innerste hat sich nicht wirklich verändert, sondern nur unser Verhalten. Und auch wenn das Verhalten nach außen hin christlich aussieht, ist es letztlich oftmals doch nur antrainiert. Der Heinz Weber, unser Dozent während dem Theologiestudium, hat uns gesagt, es ist immer noch Fleisch. Es ist einfach frommes Fleisch. Frommes Fleisch. Genau da ist die Falle, wo die Galaterchristen reingetappt sind. Sie wollen mit Gott leben. Echt und aufrichtig. Das Motiv war super. Und lass mich da sagen, Regeln an sich sind nicht einfach nur schlecht. Es braucht ja oft Regeln im Zusammenleben. Regeln helfen uns, im Zusammenleben Umgangsformen zu finden. Regeln helfen uns, diszipliniert zu bleiben. Jeder Sportler weiss das. Regeln helfen uns, dran zu bleiben. Regeln bewahren auch vor vielem. Sie können auch vor vielem bewahren. Aber sie verändern uns nicht. Und da ist die falsche Hoffnung, die der Gesetzlichkeit zugrunde liegt. Und das ist die falsche Hoffnung, die die Galaterchristen hatten. Sie haben gemeint, sie können durch Regeln, durch Gesetz, durch eigenes Verhalten ihr Innerstes verändern. Der Paulus sagt das so: Sie wollten aus menschlicher Kraft das zu Ende bringen, was Jesus in ihnen angefangen hat. Ihr wollt aus menschlicher Kraft heraus das vollenden, was Jesus in euch angefangen hat. Und die Gefahr auch für uns ist ganz gross, dass wir auch in die Falle tappen. Das Problem ist, wir können uns nicht selber verändern. Bei aller Christlichkeit nicht. Und dann und wann merkt man das? Zum Beispiel. Du fährst mit dem Auto fröhlich vor dich hin. Im CD-Player hast du die neueste Lobpreis-CD. Dein Auto ist voll von Heiligen Geist. Du bist noch erfüllt vom Dave seinen Himmelssphären-Gesängen vom letzten Sonntag. Und dann nimmt er eine Vorfahrt. Einfach so. Am Montagmorgen, kurz vor der 7. Und was passiert? Du zeigst ihm den Finger. Und nicht etwa den. Sondern ihr wisst schon welchen Finger, das man ihm zeigt. Und man ertappt sich selber plötzlich dabei, wie einem die hässliche Fratze von der eigenen Natur aus dem Rückspiegel entgegenschaut. Und man schaut, erschreckt seinen eigenen Mittelfinger an, den man einem anderen entgegengestreckt hat und denkt, wie kann so etwas nur passieren? Jetzt, von einem Moment auf den anderen. Kennt ihr das? Ja, nein, bin ich der Einzige, der das hat? Kommen die Leute, helfen mir ein bisschen, oder? Ihr kennt das. Und man verschrickt über sich selber. Ende Dezember bin ich mit meinem Götti-Meiteli snowboarden gegangen. Wir sind auf Saas-Fee, sind geboarden, sind ziemlich schnell unterwegs gewesen. Und ich habe gesehen, ein bisschen weiter unten steht eine Gruppe von Skifahrern. Einer steht so und drei stehen ihm gegenüber und er erklärt ihnen etwas. Er hat nicht eine rote Jacke angehabt, nicht eine Skilehrerjacke angehabt, eine blaue Jacke angehabt. Und ich bin ziemlich flott, schnell unterwegs gewesen, aber ich bin schön um die herumgefahren. Und habe ein paar Meter, vielleicht 10, 15 Meter weiter unten, habe ich angehalten und habe gewartet, bis Leonie, mein Götti-Meiteli, auch daherkommt. Und als ich dort unten stehe, höre ich auf einmal, wie einer von oben runter, quer über die Skipiste, hebt und umeinander ruft und johlt und tobt und am Jeissen ist. Und ich denke, was hat auch der? Ist doch so ein schöner Tag heute, wieso ruft der so aus? Dann merke ich, dass der mich so zusammenstaucht. Das staucht mich zusammen vor allen Leuten und macht noch so. So näher bist du an mir vorbeigefahren. So näher. Ich bin schon um die herum gefahren, aber ich bin überzeugt, mindestens mit 3,37 Meter Abstand. Minimum. Und der staucht mich, ich sehe den jetzt noch, der staucht mich zusammen von da oben ab. Nützt dich nichts Schöneres. Und die Leute haben schon geschaut, oder? Haben schon geschaut, was ist das typische Snowboarder wieder da unten, oder? Muss ja ein Snowboarder sein, der so tut. Und meine erste Reaktion, spontan, ist Snowboard abziehen, raufgehen und jetzt zeige ich dem mal, wo Gott hockt. Ich merke, wie das in mir raufkreucht, obwohl ich bin eigentlich nicht so. Eigentlich bin ich jemand, der nicht gerne streitet oder gerade auch tätliche Auseinandersetzung oder so. Das habe ich wirklich selten gehabt. Selten. Aber ich merke, wie das in mir aufsteigt, oder? Erinnert euch vorher, wo der Paulus sagt, Galater 5, Werk vom Fleisch, ein Werk vom Fleisch, Zornausbrüche. Und das riecht in einem auf. Und man spürt auf das Mal, ich kann mich selber nicht verändern. So. Das ist das Problem. Wir können uns nicht verändern. Und wenn man ehrlich genug ist, merkt man das auch. Was macht man jetzt? Ganz einfach. Wir verschieben den Fokus. Statt dass wir sagen, ich halte mich an die Regeln, sagen wir, ich halte mich mehr an die Regeln als die anderen. Oder? Und das Gute an dem ist, es gibt meistens einen, der im Vergleich zu mir schlechter abschneidet. Könnt ihr euch mal überlegen, du findest eigentlich relativ schnell irgendeinen, der schlechter ist als du. Oder? Das ist nicht so schwierig. Irgendeiner ist sicher schlechter als du. Also verschiebst du den Fokus und sagst, ich halte mich zwar auch nicht immer ganz an die Regeln, aber so wie der Werner bin ich denn nicht. Nein. So bin ich nicht, oder? Oder so wie der Claude. Bin ich nicht, oder? Aber wisst ihr, nur weil ein anderer sich vielleicht weniger an die Regeln hält als ich, macht das mich noch nicht besser. Nur weil ein anderer schlechter ist, macht mich das nicht besser. Aber was macht, ist, dass es die Atmosphäre und das Miteinander, gerade in der Gemeinde, komplett vergiftet. Der Paulus nennt das im Galaterbrief, und das ist eben passiert bei ihnen, dass er sagt, ihr beißt und fresst einander. Und ihr Lieben, der Paulus schreibt diesen Brief nicht an eine Gruppe von Leuten, die nicht gläubig sind. Er schreibt an eine Gruppe von Leuten, die mit Leib und Seele wollen mit Jesus leben. Solche wie ihr und ich. Und er sagt, ihr beißt einander und ihr fresset euch. Ihr belauert einander. Das Wort, das er verwendet, ist eigentlich fast das von einem Hunderudel, von wilden Hunden, wo innerhalb vom Rudel die Hackordnung festlegen, wo den Namen Zähne fletschend beknurren. Er sagt, ihr fordert einander raus und ihr beneidet euch. Genauso, wie es bei mir und meinen Hippie-Kollegen war in der Effige Dornbirn. Schaut, nur weil meine Jeans zum damaligen Zeitpunkt keine Löcher mehr hatten und nur weil meine Haare hier schon geschnitten waren, hat mich das nicht besser gemacht, als die, die da vorne auf der Bühne gestanden sind. Äußerlich vielleicht. Äußerlich habe ich sicher besseres Schema von den Freikirchen hineingepasst. Aber da innen, im Herz, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Darum setzt Gott in der Bibel nie auf Veränderungen durch Regeln. Wir haben das schon in Galater 3 gesehen. Das Gesetz war nie dafür gedacht, uns zu verändern. Der Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 8, das, was dem Gesetz unmöglich war, uns zu retten und zu verändern, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte. Das Gesetz hätte das nicht können. Darum sind wir als Christen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und darum sagt der Paulus im 1. Timotheusbrief, das Gesetz ist nicht für die Gerechten bestimmt, sondern für die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Warum? Dass sie, wenn sie ins Gesetz hineinschauen, sich selber sehen. Und eben merken, ich brauche einen, der mich erlöst. Wer das Gesetz braucht wie einen Spiegel, braucht es richtig. Aber was machen wir oft? Wir brauchen das Gesetz oft wie ein Fenster, wo wir alle anderen dadurch anschauen, statt uns selber. Das Gesetz kann nicht verändern, Regeln können nicht verändern. Und an dem Punkt kommt die Frage, die ich immer gestellt bekomme, von allen Leuten, wenn es um den Galaterbrief geht, wenn es um Gnade geht, und das ist die Frage, die ganz viele von euch haben, innerlich, aber ihr wagt sie vielleicht nicht zu stellen, weil ihr denkt, sonst geht es mir dann wie dem auf dem Snowboard auf der Skipiste. Wenn der Dani mal anfängt, den feuerspuckenden Drachen auszupacken. Aber ich stelle jetzt die Frage für euch. Wenn das so ist, heisst denn das, dass wir leben können, wie wir wollen? darf ich mal schnell fragen, habt ihr diese Frage auch schon gehabt? Wenn Gnade Gnade ist, heisst denn das, dass ich leben kann, wie ich will? Wer hat die Frage schon gehabt? Ja, also viele haben die schon gehabt. Was würde er sagen? Als Antwort auf die Frage, wer findet, man kann leben, wie man will? Sehr gut. Also, aber das ist ja schon eine Frage, oder? Wie soll ich denn leben? Ich habe jetzt geschrieben, wenn es keine Regeln gibt, ist eigentlich schlecht formuliert, aber ich habe vom Platz her das so formulieren. Ja, im Flyer steht es ein bisschen anders. Wie soll ich denn leben, wenn Regeln nicht da sind, die mich verändern? Wie soll ich denn leben? Also wenn die Regeln nicht da sind, wo es darauf ankommt, wenn die Regeln nicht da ist, was Gott eigentlich will, wenn es nicht um Linientreue geht, wenn es nicht in erster Linie darum geht, alles richtig zu machen, mich richtig zu verhalten, was ist es denn, wo Jesus von mir will? Wie soll ich denn leben? Der Paulus beantwortet die Frage, indem er in Galater 5, Vers 16 folgendes sagt. Er sagt dort, wandelt im Gesetz. Nein, was sagt er? Wandelt, leset mal alle, wandelt im Geist. So, und das tönt super, oder? Super. Super fromm vor allem. Wandelt im Geist. Also ich finde es schon super, oder? Christen laufen nicht. Christen wandeln. Und Christen laufen auch nicht mit, wir wandeln auch nicht auf dieser Erde, nein, wir wandeln im Geist. Tönt super, aber was heisst das? Im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 12, und ihr habt sicher gemerkt, der Römerbrief und der Galaterbrief haben sehr viele Parallelen. Da erklärt der Paulus, was er damit meint, wenn er sagt, wandelt im Geist. Dort sagt er nämlich, entscheidet euch. Entscheidet euch. Entscheidet euch dafür, dass ihr euch Gott zur Verfügung stellen wollt. Entscheidet euch dafür, wem das ihr dienen wollt. Und schau, da ist der Schlüssel eigentlich. Du kannst dich entscheiden, wem du dienen willst. Du kannst dich entscheiden, auf wer du hören willst. Du kannst dich entscheiden, du kannst eine Entscheidung treffen. Und bei dieser Entscheidung, da geht es eben nicht einfach darum, die Regeln zu befolgen, sondern es geht um eine Haltung. Es geht um eine innere Haltung, die du einnehmen sollst. Die Haltung anzulernen, einzulernen, um das geht es. Schaut, ich laufe nicht jeden Tag, den ganzen Tag durch die Gegend und denke, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst ja nicht Ehe brechen. Mit dir nicht, mit dir nicht, mit dir nicht, mit dir geht es schon gar nicht. Ja nicht Ehe brechen. So laufe ich nicht durch die Gegend. Sondern da ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich meiner Frau treu bin. Warum? Weil ich meine Frau liebe. Und will ich von meiner Frau geliebt werden? Jetzt müsstest du ganz fest nicken. Jetzt ist der Moment, wo du müsstest ganz fest nicken. Oder? Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und Leute, Liebe ändert alles. Liebe ändert alles. Darum sagt der Paulus auch im Galaterbrief, im 5. Kapitel, dass in Jesus nicht das Beschnittensein oder das Unbeschnittensein einen Wert hat. Nicht Regelkonformität oder nicht Regelkonformität, sondern er sagt dort, da, wo Kraft hat, da ist die Liebe, die durch den Glauben wirksam wird. Was hat Kraft, um mich zu verändern? Was verändert mich denn von innen her? Es ist der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Darum geht es nicht darum, dass die Regeln halten und beschnitten sind, besser wären oder dass die eben die Regeln nicht halten und unbeschnitten sind, schlechter wären, sondern letztlich geht es um eine einzige Frage. Es geht um dich und deine Beziehung zu Jesus und es geht nur um die Frage, hast du Jesus lieb? Und vielleicht, ihr könnt mich jetzt ein bisschen einfacher Mann schimpfen. Meine Theologie ist sehr einfach. Meine Theologie ist sehr einfach. Aber diese Frage will ich stellen, hast du Jesus lieb? Immer wieder. Lebe ich in einer Haltung, wo ich sage, Jesus, ich will dir Raum geben, ich will dich verherrlichen, ich will dich gross machen. weil das Vorrecht von meinem Leben ist, mit dir dürfen unterwegs zu sein, weil das Vorrecht von meinem Leben ist, an dich dürfen zu glauben und dir dürfen zu dienen, darum will ich da, weil das größte Geschenk ist, das mir je passiert ist, weil ich dich lieb habe. Und Liebe, ihr Lieben, Liebe geht eben weit über das Regelhalten aus. Liebe haltet nicht einfach nur die Regeln. Sondern wenn ich meine Frau wirklich liebe, dann werde ich ihr nicht nur einfach nur treu sein, sondern dann werde ich alles dafür machen, dass sie glücklich ist. Dass sie ihr gut geht. Und schaut sie mal an, wie sie strahlt. Wie sie aufblüht, gerade jetzt in dem Moment. Ich bringe immer das Beispiel. Was braucht es für eine gelingende Ehe? Liebe Männer, ich verrate euch das Geheimnis von einer gelingenden Ehe. 10 Minuten Gespräch pro Tag und regelmäßig Blumen. Und deine Frau ist glücklich. So, das kannst du in der Seelsorge so sagen, oder? Jetzt gibt es die Männer, die heimgehen und sagen, der Dani hat gesagt, 10 Minuten Gespräch und regelmäßig Blumen. Also, was machst du? Sofort einen Dauerauftrag einrichten bei Fleurop. Immer am Freitag um 10 Uhr werden Blumen geliefert. Und am Morgen beim Zmorgen sitzt sie an und sagst zu deiner Frau, Hans, sagst zu Andrea, Andrea, der Dani hat gesagt, 10 Minuten, jeden Tag. Du hast Zeit, jetzt. Klick oder so. Klick, jetzt wird gestoppt, jetzt kannst du reden. Und nach 10 Minuten macht Schnapp. Und hat er sich an die Regeln gehalten, ja oder nein? Hat er sich an die Regeln gehalten? Ja! Hat er es richtig gemacht? Nein, 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 nein. Es sagt, außer du willst da, Andrea. Es kann natürlich sein, dass du ganz anders bist als andere Frauen, aber nehmen wir an, du willst ja nicht so eine Nähe, oder? Und versteht ihr, Liebe haltet sich nicht einfach nur an die Regeln. Liebe geht weit über die Regeln aus. Hier in der FG Dornbirn, wo ich die jungen Männer, die da vorne gestanden sind, wo ich die innerlich so verurteilt habe, obwohl sie begeistert von Jesus gesungen haben, regelkonform wäre gewesen, sie nicht zu verurteilen. Das wäre regelkonform gewesen, sie nicht zu verurteilen. Liebe hat bedeutet, das Potenzial in diesen Männern zu sehen, das zu sehen, was Jesus aus ihnen machen kann. Das zu sehen, was aus ihnen werden kann, das wäre Liebe gewesen. Echte Annahme. Dass ich nicht das gesehen hätte, was vor Augen gewesen ist, sondern das Potenzial, das wäre im Geist. Das wäre im Geist gehandelt gewesen. Spürt ihr den Unterschied? Spürt ihr den Unterschied zwischen ich halte mich an die Regeln und ich wandle im ich wandle. Ich bin im Geist Gottes unterwegs. Merkt ihr das? Okay. Jetzt geht es darum, wie bringe ich da in meine Jesus-Beziehung hinein? Wie bringe ich da in meinen Umgang mit Geld hinein? Wie bringe ich da in meinen Umgang mit Zeit hinein? Wie kann ich das in meine Ehe implementieren, in meine Familie, in meine Beziehung zu den Nachbarn? Wer sich an die Regeln hält, bringe ich wieder das Beispiel, Evangelisation. Wer sich an die Regeln hält, der geht einmal im Jahr, wenn Evangelisation ist, zu den Nachbarn. Und bringt ihnen ein Traktat vorbei. Warum? Der Pastor hat gesagt, man soll da. Der Pastor in der Gemeinde hat gesagt, man soll da. Also gehst du vorbei. Ob die Nachbarn daheim sind oder nicht, ist eigentlich egal. Hauptsache, du bist gegangen, oder? Hauptsache, du hast dich an die Regeln gehalten. Am liebsten ist es, wenn sie nicht daheim sind. Dann musst du nicht mitten über Jesus reden. Und überhaupt hast du ja auch einen Fisch am Auto. Die könnten dir auch selber überlegen und nachfragen, für wen der Fisch steht. Oder? Aber der Pastor hat gesagt, du sollst gehen, also gehst. Einmal im Jahr, wenn die Evangelisation startet. Wir waren in einer Gemeinde, da war es fast klassisch. Sobald die Evangelisation losgegangen ist im Dorf, hast du gesehen, bei allen Leuten, die Jesus nicht kennt haben, die haben angefangen, die Fensterläden fast zu tun. Es ist wieder Evangelisation in dieser und dieser Kirche. Fensterläden zu, jetzt kommen dann die Frommen wieder dahergestürmt. Einmal im Jahr mit der Einladung. Du, wir hätten da noch. willst du nicht auch kommen? Das ist regelkonform. Aber schau, wer Jesus liebt, der kann doch nicht anders, als von dem erzählen, was Jesus in seinem Leben da hat. Ich kann doch nicht anders, als von dem erzählen, wo mein Leben auf den Kopf gestellt hat, wo mein Leben neu gemacht hat, wo mich geliebt, so wie ich bin. Und ich will doch, dass meine Freunde, dass sie das auch dürfen erleben. Das ist der grösste Wunsch, den ich im Herzen habe für meine Freunde, dass sie Jesus kennenlernen können. Schaut, Regelkonformität macht, was richtig ist und misst sich an anderen. Beziehung, Liebe, sucht nach dem, was ist das Beste in den Augen von dem, der mich liebt. Was ist das Beste in den Augen von ihm, der mich liebt. Liebe hat den tiefen Wunsch, dass Jesus mehr und mehr in mir Gestalt gewinnen darf. Und da ist die Frage, wo es darum geht, wie wir leben sollen. Und die haben ja geschrieben, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema, wie kann ich denn richtig vor Gott leben? Wie kann ich denn richtig vor Gott leben? Weil um das geht es ja. Die Kernfrage ist letztlich, wer will ich werden? Wer will ich werden? Will ich der Mensch werden, wo Gott schon in mir sieht? Will ich der Mensch werden, wo Jesus mir in mir neu gemacht hat? Will ich, dass das, was neu von Jesus her in mich hineingelegt worden ist, dass das Raum gewinnt? Oder will ich, dass das Alte in mir einen Raum gewinnt? Neid, Habsucht, Zwist, Parteiungen, Zornausbrüche. Wer will ich sein? Der Paulus beschreibt, wie ein Leben aussieht, wo von Gottes Geist her prägt ist, wo immer mehr da zum Ausdruck kommt, was Jesus neu gemacht hat. Er sagt, da, was Jesus in unserem Leben wirken will, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was er will. Das ist das, was er will, in mir rein zum Zug kommen lassen. Wo Jesus in mir rein zum Zug kommt, kann ich geduldig sein und warten, statt andere verändern zu wollen. Wo Jesus in mir zum Zug kommt, kann ich Nein sagen zu ganz vielem, weil ich Ja sage zu ihm. Wo Jesus in mir zum Zug kommt, kann ich Selbstbeherrschung üben. Sogar auf der Skipiste, wenn mich einer zusammenstaucht, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich habe dann hochgeschaut zu dem Lieben und habe gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe immer noch Zorn in mir rein, logisch. Aber ich bin froh, dass ich ihn nicht rausgelassen. Ich kann sagen, Entschuldigung. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu nahe gewesen. Denkt habe ich nicht gerade so viel, aber es war wahrscheinlich ein bisschen zu nahe gewesen. Aber schaut, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Und die trifft nicht der Pastor für dich. Die trifft auch nicht die Gemeindeleitung für dich. Die trifft auch nicht deine Eltern für dich. Und schon gar nicht deine Ehepartner. Die Entscheidung musst du selber treffen. Du bist verantwortlich für dein geistliches Leben. Und du bist verantwortlich für die Entscheidung, wo du sagst, ich will Jesus oder ich will nicht. Wir singen manchmal das Lied Jesus, ich liebe die gäng mehr. Ihr kennt das Lied, oder? Ich liebe die gäng wie mehr. Im Refrain von dem Lied heisst es, wo ist ein König so wie du, wo für mich alles wird geben, wo den Weg wählt, wo ihm das Leiden niederspart. Wo den Tod am Kreuz treibt, wo mich zum Leben befreit, wo einen neuen Anfang möglich macht für mich. Und ich glaube, genau um das geht es. Wenn wir die Entscheidung wollen, die Entscheidung treffen und die Frage stellen, wer will ich werden, dann geht es letztlich darum, dass wir uns neu in Jesus verlieben. Übrigens, wenn ihr mich wirklich fragt nach dem Geheimnis von einer gelingenden Ehe, dann würde ich euch die Antwort geben, das Geheimnis von einer gelingenden Ehe ist, dass du dich immer wieder neu verliebst. Immer in den gleichen Partner. Aber dass du dich immer wieder neu verliebst. Ich glaube, auch bei Jesus ist es so. Dass wir uns neu verlieben in Christus. Und wie verliebst du den neuen Christus? Ich will euch zum Schluss zwei kurze Antworten geben. Denk darüber nach, wer Jesus ist. Und denk darüber nach, wann er für dich da hat. Wir denken viel darüber nach, was wir für Jesus tun können. Legt das einen Moment ab. Legt das einen Moment ab jetzt. Denk stattdessen darüber nach, wer ist Jesus und was hat er für dich tun. Wer ist Jesus? Die Bibel sagt, er ist der Höchste, der ewige Gott. Der Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Der, der alles in seiner Hand hat. Der, der von sich sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Der, der alles kann, alles weiß, der immer da ist und schon immer da gewesen ist. Er, der unvergleichlich ist. Ihm kann keines Wasser reichen. Die Bibel sagt, kein anderer Gott, wenn es denn einen gibt, kann sich mit ihm messen. Keiner. Da ist Jesus. Der höchste König. Der Herr von allen Herren. Der König von allen Königen. Und was hat der Jesus gemacht? Er war bereit, all da abzulegen. Seine Herrlichkeit abzuziehen wie einen Mantel und stattdessen sich ganz klein zu machen und auf die Welt zu kommen. Für dich und für mich. Warum? Weil er dich und mich liebt. Weil du und ich ihm mehr wert sind als sein eigenes Leben. Das hat er gemacht. Und jetzt, was ist die logische Reaktion auf all das? Die logische Reaktion ist nicht zu sagen, super, Gott ist so gnädig, ich kann tun und lassen, was ich will. Die logische Reaktion ist, ich bin überwältigt, Herr. Ich bin überwältigt. Ich kann nicht anders, als dich anbeten. Ich kann nicht anders, als dir mein Leben geben. Danke für die Erlösung. Danke für deine Güte. Danke für deine Barmherzigkeit. Und da ist die Frage, die ich dir heute stellen will. Wo stehst du diesbezüglich? Bist du einer, der sich an Regeln hält? Oder bist du einer, der Jesus liebt? Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Wenn du dich an Regeln haltest, dann wird dein Leben geregelt verlaufen, auch christlich geregelt, aber es wird nicht befreit verlaufen. Sondern die Regeln werden zum Gefängnis, wo du Gefangene und Gefangenenwärter gleichzeitig bist. So hat es der Friedrich Dürer mal gesagt. Gefangene und Gefangenenwärter gleichzeitig. Regeln können dich nicht verändern. Jesus schon. Regeln können dich nicht retten. Jesus schon. Regeln können dich nicht trösten. Jesus schon. Und darum geht es immer, immer um ihn und nicht zuerst um Regeln. Freiheit ist, der Mensch werden, wo Gott in mir sieht. Für diese Freiheit hat Jesus dich befreit. Und wenn du dich in Jesus verliebst, neu verliebst vielleicht auch, wirst du erleben, wie Jesus der Mensch in dir rein zum Vorschein und lässt kommen. Nicht zack, mit einem Klapp, aber immer mehr. Und so lade ich euch ein, dass wir aufstehen und einen kurzen Moment still werden. Und dass Jesus vielleicht ganz neu sei, jetzt heute Morgen in einem kurzen Gebet: Jesus, ich habe dich gern. Ich will dich lieben. Ich will dich lieben. Lass uns einen Moment still werden und das Jesus sagen.